Ja, mein Name ist Marco Schneider und ich bin seit über 10 Jahren in der SPD. Hier in der Region ist die Zugehörigkeit zur SPD immer eine traditionelle große Sache gewesen. Das waren für mich aber nicht die Motivationsgründe, da einzutreten, sondern einfach, ich habe mich immer interessiert für grüne Politik, für Sozialpolitik und habe dann irgendwann mal geliebäugelt mit einer Partei wie der SPD oder den Grünen und habe mich letztendlich für die SPD entschieden, weil da die Übereinstimmungsschnittmenge zu den Dingen, die für mich wichtig sind, einfach am größten war. Und das war, ja, vor über 10 Jahren und bin dann auch sofort damals politisch aktiv geworden, indem ich mich hier einfach kommunalpolitisch engagiert habe. Aber das passiert auch relativ schnell, wenn man heutzutage in eine Partei eintritt, dass man dann gleich auch gefragt wird, ob man sich politisch engagieren möchte. Hat gut gepasst, hat Spaß gemacht und seitdem bin ich dabei.
Sehen Sie da irgendwelche Überschneidungen mit Ihrer Parteimitgliedschaft und Ihrer Funktion als Schulleiter? Das ist ja einer der Punkte, der Ihnen vorgeworfen wird, dass Sie Ihre Unabhängigkeit dadurch nicht mehr gewährleisten würden.
Nee, sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde es halt gut, wenn Schulleiterinnen und Schulleiter sich auch politisch engagieren in demokratischen Parteien. Wieso denn nicht? Denn letztendlich nach unserem Grundgesetz basieren ja auch unsere Demokratiebildungselemente auf Parteien. Ich finde vielmehr, dass sich noch viel, viel mehr Menschen einer Partei anschließen sollten. In meinem Gedankenbereich natürlich im Spektrum der Parteien, die auch für die Demokratie stehen.
2025 im Februar sind Sie oder haben Sie zur Teilnahme auch von Schülern aufgerufen, an einer Demonstration für Demokratie teilzunehmen. Parallel hier fand in Kusel eine AfD-Veranstaltung statt, damals auch mit Alice Weidel. Danach kam das rechtsextreme Magazin Kompakt und hat Sie dafür kritisiert. Was ist denn danach passiert?
Genau, also dieses rechtsextreme Magazin Kompakt hat ja immer im Einklang mit der Partei, die AfD, zusammen agiert. Es gab ja Berichterstattungen mit der lokalen Kandidatin der AfD. Das heißt, singulär von Kompakt kam da nichts, sondern immer im Zusammenspiel mit der AfD. Und dann wurden wohl kleine Social Media Schnipsel zuerst eingespielt und das mündete dann letztendlich in einem 20-minütigen YouTube-Video, das dann auch natürlich ja, strafrechtlich relevante Inhalte hatte, also wie Beleidigungen oder auch Persönlichkeitsrechte. Da fühlte ich mich aber die ganze Zeit über sehr gut geschützt, weil die Polizei mir da die Arbeit abgenommen hat.
Das ist ja heute zum Teil noch so, dass Sie Beleidigungen bekommen, die zum Teil auch per Brief hier an die Schule an Sie geschickt werden. Herr Schneider, wie gehen Sie denn damit um? Was macht das denn mit Ihnen?
Also grundsätzlich bleibe ich, wenn so ein neues Element auftaucht, immer sehr entspannt. Da sprechen mich auch viele Menschen an, wie man überhaupt so entspannt sein kann. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich sage immer als Antwort, dass ich anscheinend mit einer großen Portion Resilienz irgendwie ausgestattet bin. Ich gehe da grundsätzlich sehr zeitschonend und auch sehr effizient und professionell damit um. Also ich mache Screenshots oder ich leite diese Asservaten, wenn es Briefe sind, direkt an die zugehörigen Polizeidienststellen weiter und die kümmern sich auch darum. Also Sie können sich das vorstellen, ich investiere da nicht länger als 1 Minute pro Kommentar oder sowas. Oder manche Leute sortieren mir das schon vor, sodass das Strafrechtliche da schon vorgefiltert ist. Also ich investiere wenig Zeit damit.
Und das ist auch nicht so ein Gefühl, was Sie irgendwie mit nach Hause nehmen, der Unsicherheit oder so, was Sie da haben, was mit Sicherheit viele andere Leute hätten.
Ja, von den Gesprächen erfahre ich ja, und das ist auch, glaube ich, normal, dass viele Leute da Unsicherheiten verspüren. Ich selbst verspüre die tatsächlich überhaupt nicht. Und das hängt auch so ein bisschen an meiner Familienstruktur. Also meine Töchter sind auch sehr, sag mal, politisiert und engagiert und kämpfen für Meinungsfreiheiten und entsprechende Rechte nach dem Grundgesetz und finden es eigentlich auch toll, wenn ich mich da so engagiere. Also ich kriege da eine sehr große Rückendeckung, also mir macht es aber auch einfach gar nichts aus, ja.
Die Aufsichtsbehörde hat ihren Fall auch beobachtet und geprüft und ihnen bescheinigt, dass ihre Teilnahme an der Demonstration für Demokratie absolut gedeckt ist und sie da gar keine strafrechtlich relevanten Sachen irgendwie missachtet hätten. Auch der Ministerpräsident hat sich damals dazu geäußert und sie unterstützt. Wie war denn damals und vielleicht auch heute die Reaktion aus dem Kollegium von Schülern, von Eltern? Was sind denn da die Reaktionen, die an Sie herangetragen werden?
Also hier regional betrachtet habe ich immer bisher nur 100% positive Rückmeldungen bekommen. Also nicht nur ganz lokal jetzt im Kollegium oder unter der Schülerschaft, sondern auch in der ganzen Region. Das heißt, dieser Shitstorm, der da existiert, der kommt wohl irgendwo anders her aus Deutschland, ja, organisiert von diesen Netzwerken. Aber hier regional hat mich noch bisher kein einziger Mensch irgendwie negativ angesprochen, sondern es gibt eine Riesenwelle der Solidarität. Das ist mir teilweise auch schon unangenehm, weil mir geht's ja gar nicht schlecht, ja. Aber es ist natürlich sehr nett, wenn die Menschen sich mit meinem Handeln identifizieren können. Das ist super. Möchte noch ergänzen, dass sogar auch der Bildungsminister immer wieder hier unterstützt hat. Ist natürlich auch eine lustige Beigeschichte, dass der eigentlich hier Kollege von uns ist, nur weil er jetzt gerade Bildungsminister ist, natürlich einen anderen Job hat. Also da ist es sogar so, dass auch ADD-Präsident oder so, dass die alle gesagt haben, man muss geradezu aufstehen für die Demokratie, und das hat halt überhaupt gar nichts damit zu tun, was hier immer fälschlicherweise vorgeworfen wird, dass man nicht neutral sei. Man darf es gar nicht. Also man darf nicht neutral sein gegen demokratiefeindliche Strömungen. Insofern habe ich einfach nur meine Pflicht getan und werde das immer weiter tun. Ich habe ja quasi auf das Grundgesetz und auf die Landesverfassung geschworen, und damit bin ich ein Verteidiger der Demokratie und werde auch immer weiterhin für solche Demonstrationen aufrufen.
Weil Sie gerade sagen, Sie rufen dazu auf, jetzt am Wochenende steht wieder eine Demonstration an. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ist natürlich jetzt schon quasi eine innere Verpflichtung, nochmal geradezu, weil es diese Diskussionen im Vorfeld gab, natürlich dazu aufzurufen, was ich natürlich auch schon getan habe, und werde das natürlich auch weiterhin immer wieder tun und habe ja auch von allen Ebenen immer den Rücken gestärkt bekommen. Da gab es ja niemals eine Kritik. Also ich finde es geradezu lächerlich, dass hier überprüft wurde, ob ich das darf. Also man muss den Spieß mal umdrehen. Ich muss dazu aufrufen. Das ist meine Verpflichtung. Ich kann nur alle anderen Schulleiterinnen und Schulleiter Land auf, Land ab dazu ermutigen, das zu tun, weil einfach den Kopf in den Sand zu stecken, das geht halt einfach nicht.
Wie gehen Sie denn mit Ihrer Schülerschaft damit um? Die haben ja auch mitbekommen, was für Reaktionen auf die Aktion 2025 im Februar gefolgt ist. Wird das im Unterricht thematisiert? Und wenn ja, was ist da der Tenor und auch das, was von den Schülern zurückkommt?
Hier möchte ich gern unterscheiden zwischen den klassischen Unterrichten und den Arbeitsgemeinschaften, die wir anbieten. Im klassischen Unterricht werden diese Themen sicherlich thematisiert. Ich kriege das immer wieder mit. Gerade bei Abiturprüfungen, gerade im Fach Deutsch, da bin ich oft anwesend als Fachprüfungsvorsitzender, da werden immer wieder gesellschaftliche Dinge auch mit Transferaufgaben gestellt, wie die Gesellschaft tickt hin und her, oder auch in Kursarbeiten, die mir vorgelegt werden, sehe ich, dass diese Themen doch sehr relevant sind in den Unterrichten. Jetzt kommt es natürlich darauf an, es gibt ja Lehrpläne und es gibt Fächer, die, sagen wir mal, etwas mehr dafür zuständig sind. Das sind vielleicht die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, Sozialkunde, Geschichte, natürlich auch Religion und Ethik, die hier eine große Rolle spielen. Und dort werden diese Themen, das kriege ich im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen immer wieder mit, auch behandelt, sofern sie einen Platz im Lehrplan haben. Eine leichte Kritik muss ich da vielleicht hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs, wo man vielleicht Nationalsozialismus behandelt, in Geschichte anbringen. Das ist mir halt zu spät. Da muss man halt mal drüber nachdenken, ob man Themen wie ja die Antike vielleicht etwas kürzt und dafür modernere Themen wie das SED-Regime oder den Nationalsozialismus als geschichtlich neuzeitlichere Themen vielleicht doch mehr in den Fokus nehmen müsste. Vielleicht noch etwas zu den Arbeitsgemeinschaften, da sind wir sehr stolz. Wir sind ja die erste Schule in Rheinland-Pfalz, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und wir haben dazu eine passende Arbeitsgemeinschaft, die Antirassismus AG, auch jetzt schon seit ca. 25 Jahren. Und solche AGs kriegen natürlich einen großen Zulauf, wenn die Themen Demokratiebildung oder diese ganzen Aktionen, die hier im letzten Jahr gegen mich gelaufen sind, führen halt auch dazu, dass diese AGs einen großen Zulauf kriegen, weil die Demokratiebildung dann mehr in den Fokus gerückt wird. Ich möchte aber dann auch noch andere AGs nennen. Wir sind die erste Schule in Rheinland-Pfalz mit einer Weltethos-AG. Hier werden solche Themen auch ethisch beleuchtet. Und die Stiftung Weltethos sitzt in Tübingen und wir sind da auch ausgezeichnet worden als Weltethos-Schule. Das ist so der zweite Baustein. Der dritte Baustein ist eigentlich das, was unsere Fachschaft Religion Ethik auch schon immer lebt. Verschiedene Aspekte auch über das Unterrichtliche hinaus. Wir haben auch einen Raum der Stille. Also hier geht es uns auch um gesellschaftliche und ethische Fragen und da tauchen natürlich auch solche Dinge auf wie Demokratieerziehung. Also das sind so unsere Bausteine. Und der Namensgeber der Schule, Siebenpfeifer, natürlich der neben dem Herrn Wirt damals das Hambacher Schloss erklommen hat, mit der ganzen Gefolgschaft zum Ausrufen der Demokratie, der ist natürlich auch ein wichtiger Leitpatron.
Sie erleben jetzt privat in Ihrem Umfeld, aber auch hier als Schulleiter erleben Sie die verschiedensten Persönlichkeiten Tag ein, Tag aus. Und auch der Umgang, was dieses Kompakt-Magazin über Sie verbreitet. Wie erleben Sie denn allgemein die Gesellschaft? Was ist denn Ihre Einschätzung von der Gesellschaft im Moment, wie die tickt?
Also ich möchte das schon gerne versuchen, differenziert zu beantworten, dass es sehr viele Probleme, Baustellen und ungelöste Dinge gibt in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass Menschen unzufrieden sind. Darüber bin ich mir sehr wohl, sehr bewusst. Jetzt ist es natürlich die Frage, man muss sich eigentlich ein paar Gedanken mehr machen, um zu identifizieren, wer oder was daran schuld ist. Mir ist es halt viel zu einfach, dass gesagt wird, Politik ist an Missständen schuld. Politik ist ja in ihrer ganzen Facette oftmals aufgesplittet in verschiedenen Gremien, in verschiedenste Fraktionen, so dass Mehrheiten, wie sie früher mal da waren, gar nicht mehr da sind. Das heißt, man muss mindestens 2, 3 oder 4 Parteien, die sich zu Koalitionen zusammentun müssen. Und was damit einhergeht, ist halt eine riesengroße Kompromissbereitschaft. Diese riesengroße Kompromissbereitschaft wirkt für die Gesellschaft wie eine riesengroße Bremse. Weil bis sie einen Kompromiss haben, dauert es viel Zeit, viel Rangelei und dann kommt ein Kompromiss raus, der vielleicht von den einzelnen Parteien, naja, geht halt, so gesehen wird. Aber so ist es nun mal in einer Demokratie. Wenn Sie jetzt ein System haben, bei dem mal eine Partei der Mitte, sage ich jetzt einfach als Beispiel, einfach mal eine Mehrheit hat, dann können natürlich sehr viel schneller sehr viele Dinge entschieden werden. Ja, ich glaube aber, die Gesellschaft akzeptiert dieses Modell nicht so, weil sehr viele Probleme existieren. Krisen existieren, Krisen gehen einher mit einer Finanznot, weil viel Geld dafür ausgegeben werden muss, Corona-Situation oder jetzt auch die Ukraine-Kriegssituation, die klammen Staatskassen. Und wenn es an Geld fehlt, dann leidet die Gesellschaft eben mehr. Und dass es dann welche gibt, die einfach sagen, sie fühlen sich bei den bisherigen Parteien nicht wohl, sie müssen da jetzt mal was anderes ausprobieren, das ist halt für mich zu kurz gedacht. Aber das erklärt für mich, wieso vielleicht Parteien an den extremistischen Rändern, ich sehe da aber tatsächlich vom Extremismus nur den rechten Rand als extremistisch in dem Parteienspektrum, über den man so täglich spricht, dann sind das wegen mir Protestwähler, aber das macht es für mich noch nicht plausibel, weil die Menschen sind doch meines Erachtens schlau genug zu erkennen, mit welchen Parteistrukturen es man da teilweise zu tun hat und das sind halt verfassungswidrige Elemente drin. Das ist ja nicht etwas, was ich jetzt feststelle, sondern das hat ja der Verfassungsschutz festgestellt. So, und wenn ich bewusst eine Partei wähle, die nachweislich in Teilen rechtsextremistisch ist, dann gehe ich ein Risiko ein, dass diese Demokratie verloren gehen könnte. Und hier stelle ich mir doch die Frage oder appelliere an die Gesellschaft, wie kann ich denn so eine Partei wählen, die unsere schöne erkämpfte Freiheit gefährdet? Ich habe da Vorstellungsprobleme. Ich möchte aber nicht schmälern, dass es viele Menschen gibt, die unzufrieden sind. Verstehe ich total. Nur wir brauchen dann halt alle andere Lösungen. Ja, wir müssen gemeinsam gute Lösungen finden. Und dann einfach nur auf die demokratischen Parteien zu zeigen und zu sagen, ihr kriegt es ja nicht hin, es ist mir halt so einfach. Dann sage ich doch, liebe Menschen, die ihr unzufrieden seid, dann bildet doch eine demokratische Partei, die nichts mit Extremismus zu tun hat und versucht, es besser zu machen. Das wäre eine Möglichkeit.
Sagen Sie, Herr Schneider, Sie sind ja jetzt voll in diesem Hasskommentar-Spektrum drin. Hasskommentare und Mobbing nehmen ja generell seit Jahren zu, auch mit der immer häufigeren Nutzung von Online-Portalen, von sozialen Medien. Beobachten Sie diese Entwicklung auch bei Ihren Schülern, dass Sie das mitbekommen oder dass das öfter an Sie herangetragen wird? Und wie kann man denn da in der Lehrerschaft mit sowas auch umgehen? Gibt es da Handlungsweisen, die Sie Ihren Schülern oder Schülerinnen mitgeben, die Sie unterrichten, wo es Ansätze zur Unterstützung gibt?
Also wir versuchen sehr früh zu beginnen mit Elementen, die dem entgegenwirken. Also es ist natürlich dann, die Eingangsklasse ist die 5. Klasse und wir haben im ersten Halbjahr schon die Implementierung eines Klassenrats geplant. Das heißt, die erste demokratische Struktur, manche kennen das von ihrer Grundschule oder sogar schon von der Kita, gibt es aber wohl nicht überall. Das heißt, wir bilden schon mal einen Ausschuss in der Klasse, wo man einfach Mitbestimmung leben kann. Das führt schon zu viel Verständnis und zu weniger aufkommenden Problemen, was dann zu weniger Mobbing führen sollte, im besten Fall. Aber wir können es natürlich nicht freimachen von Mobbing. Mobbingfälle gibt es natürlich auch bei uns, sowohl im klassischen Sinn als auch im Cybermobbing-Bereich. Da muss man halt entsprechend reagieren, wenn man sie denn identifiziert. Und ich glaube, hier gibt es auch bei uns noch eine Baustelle. Wir identifizieren die Probleme, wenn einfach nicht gesprochen wird, wenn also sowohl Täter als auch Opfer nicht an jemanden herantreten und das unterm Teppich passiert, dann identifizieren wir das manchmal einfach zu spät. Auch hier kann ich nur appellieren, wenn Eltern da etwas merken, halt sofort an uns heranzutreten. Wir decken auch Mobbingfälle erfolgreich auf. Wir haben gerade jetzt in dem letzten Halbjahr so etwas auch in höheren Klassen identifiziert und bearbeitet. Es ist einfacher, wenn man sowas in der niedrigen Klasse feststellt, weil da kann man mit den Kindern noch viel entwickeln, ja? Wie wenn etwas schon festgefahren ist. Es gibt Verbindungslehrkräfte, an die man sich wenden kann. Man kann sich an seinen Klassenleiterin, Klassenleiter wenden, das Klassenleiterprinzip. Es gibt einfach vertraute Personen. Das ist gut. Etwas Negatives, was wünschenswert wäre, wenn es einfach an jeder Schule einen Schulsozialarbeiter gäbe, auch an den Gymnasien. Das hat für mich nichts mit der Schulform zu tun. Ich weiß, dass es wichtiger ist, zum Beispiel an Brennpunktschulen, wo es richtig heiß hergeht, oder vielleicht an Schulen, wo vielleicht ein hoher Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund ist, dass man da mehr Schulsozialarbeiter braucht. Aber die grundsätzlichen Probleme, was Mobbing angeht, haben ja damit nichts zu tun. Und es wäre auch sehr gut, wenn wir einen Schulsozialarbeiter hätten. Das würde die Situation verbessern. Oder ein zusätzliches Fach oder eine Stunde oder eine Klassenleiterstunde, die dem ganzen Raum gibt, innerhalb einer Community, einer Klasse, einfach das mit einem Klassenleiter, einer Klassenleiterin mal zu besprechen, die Probleme. Diese Räume gibt es ja eigentlich nicht. Wir haben in der 5. Klasse und in der 6. Klasse eine Klassenleiterstunde und dann war's das. Das Gymnasium selbst ist ja eher fachbezogen und es geht um Fachunterricht. Aber diese zwischenmenschliche Komponente, dieses Pädagogische kommt dann zu kurz, wenn einfach die Räume nicht zur Verfügung stehen.